1. Könige 8, 27. Ja, sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Jeremia 23, 23. Ich bin nicht nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht, bin ich nicht auch ein Gott, der ferne ist? Apostelgeschichte 17, 27 bis 28. Damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Psalm 16, Vers 8. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Psalm 139, Verse 7 bis 10. Wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinen Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröten niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja deine rechte Hand würde mich halten. Wer Gott ist, hat direkt was mit deinem und meinem Leben zu tun. Wie wir ihn sehen, wie wir ihn erleben und erkennen. Auch die Heilige Schrift, die wir von Gott bekommen haben, hat ihren Ursprung in Gott, in dem, wie Gott ist. Weil Gott so ist, wie er ist, darum spricht die Bibel von ihm so, wie sie es tut. Diese Lehren der Bibel basieren auf den Eigenschaften und dem Charakter Gottes, der sich nicht verändert. Die Allgegenwart Gottes, darüber wollen wir heute miteinander reden. Obwohl ich nicht vieles verstehe und mein Wissen Stückwerk ist, möchte ich doch versuchen, auf der Basis der Bibel zu erkennen und miteinander zu erklären, was die Allgegenwart Gottes bedeutet. Dann möchte ich mit uns darüber nachdenken, was für Auswirkungen die Allgegenwart Gottes auf unser Leben hat. Allgegenwart Gottes heißt, dass Gott überall anwesend ist. Gott ist nahe. Das ist auch das Wort, nahe oder hier. Überall, Gott ist hier. Überall ist hier für Gott. Gott ist nahe zu allem und jedem, unabhängig von der Zeit. Gott ist hier und er ist bei dir, wo du auch immer bist. Wenn du auf einmal in deiner Not ausrufst, O Gott, wo bist du? Dann antwortet Gott, immer schon hier, in deiner Nähe. Ich bin alle Zeit bei dir. Das sagt uns die Bibel. Gott ist bei jedem Menschen, jeder Pflanze, jedem Tier, immer und überall. Nicht nur auf dieser Erde, sondern auch im ganzen Universum. Wenn es jemals einen Platz gäbe, wo Gott nicht ist, wenn es je eine Grenze für Gott gäbe, dann wäre Gott nicht grenzenlos allgegenwärtig. Gott ist grenzenlos in seinem Wesen. Zu sagen, Gott ist groß, ist hier nicht genug. Grenzenlos beinhaltet, dass Gott kein Maß hat. Geschaffene Sachen haben Maß. Sie kann man messen. Das Volumen von Wasser auf der Erde kann man ungefähr berechnen, aber nicht Gott. Bei Gott ist es anders. Gott ist grenzenlos, also auch nicht messbar. Gott ist ohne Maß. Gott ist grenzenlos perfekt. Gott ist gleich nahe zu allen Teilen im Universum. Gott wohnt nicht nur in einem Platz im Universum, er füllt das ganze Universum. Die Bibel sagt in Jeremia 23, 24, oder kann sich jemand im Schlupfwinkel verbergen? Und ich sehe ihn nicht, spricht der Herr. Bin ich es nicht, der den Himmel und die Erde erfüllt, spricht der Herr? Gott erfüllt Himmel und Erde. Und das ist noch nicht alles. Himmel und Erde sind keine Grenzen für Gott. Gott ist immer noch grenzenlos. Wir müssen uns das so vorstellen, wie zum Beispiel ein Fußball, der Luft von innen hat und von außen rundherum auch immer noch Luft ist. Oder wie ein Eimer voller Meereswasser inmitten des Ozeans. Der Ozean füllt den Eimer und ist rund um ihn herum. Wenn Gott sagt, er füllt Himmel und Erde, so ist es wahr. Auch noch unendlich um Himmel und Erde herum ist Gott. 1. Könige 8, 27 sagt Salomo, siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Gott ist derjenige, der alles füllt. Apostelgeschichte 17, 27, denn in ihm leben und weben und sind wir. Es gibt nie einen Platz, wo Gott nicht wäre. Gott ist überall. Nochmal zur Apostelgeschichte 39, 8. Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Wenn Gott überall ist, warum sind die Menschen dann so weit weg von Gott? Warum ist es so, dass wenn Menschen beten, besonders Weltmenschen, warum haben sie kein Verständnis der Nähe Gottes? Gott ist immer woanders, immer so weit weg. Warum? Es ist nach meiner Meinung, weil im geistlichen Sinne Gleichheit und Nähe eine Beziehung haben oder eigentlich genau das Gleiche sind. Genauso haben Ungleichheit und Ferne eine enge Beziehung. Wenn es um die geistliche Welt geht, da hat Distanz keine Bedeutung. Jesus kommt zur Rechten des Vaters, setzt sich auf den Thron des Vaters und sagt uns Menschen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Weil Jesus Christus Gott ist und der Heilige Geist Gott ist und überall gleichzeitig sein kann. Aber wir Menschen sind von Gott abgeschottet. Nicht, weil Gott weit weg von uns ist, denn wir wissen, Gott füllt das ganze Universum, sondern weil wir anders sind, von Natur aus anders. Gott machte den Menschen zu seinem Ebenbild, doch der Mensch sündigte gegen Gott und wurde anders. Weil der Mensch von Natur aus anders ist als Gott, wird Kommunikation schwierig. Und der Mensch distanziert sich von Gott. Gott ist nicht weit weg vom Menschen und doch ist er weit weg, weil er eine andere Natur und einen anderen Charakter hat. Gott ist heilig und der Mensch ist sündig. Epheser sagt und erklärt, warum es ist, dass für die Welt Gott so weit weg vorkommt. Epheser 2, 1 bis 3. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir in unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Diese Verse zeigen dem abgeschotteten Sünder, der weit von Gott ist, nicht weit in der Distanz, sondern weit, weil er von Natur aus anders ist. So ist das mit Gott und den Menschen. Sie sind weit voneinander entfernt. Als Adam sündigte, was tat er? Er lief und versteckte sich vor Gott. Ein kurzes Beispiel hierzu. Ein jüdischer Rabbi, der im Gefängnis saß, wurde vom Gefängnisaufseher gefragt: Rabbi, glaubst du, dass Gott alles weiß? Ja, natürlich glaube ich das, sagte der Rabbi. Warum hat Gott dann Abraham gefragt: Abraham, wo bist du? Wenn Gott wusste, wo Abraham war, warum fragte er dann? Der Rabbi antwortete: Das ist nicht schwer zu beantworten. Gott sagte Adam: Wo bist du? Nicht, weil er nicht wusste, wo Adam war, sondern Adam wusste nicht, wo er war. Die Frage wurde Adam gestellt, weil Adam verloren war, nicht Gott. Gott wusste ganz genau, wo Adam war, aber Adam wusste nicht mehr, wo Gott war. Adam war entfernt von Gott. Kommt es dir vor, als wäre Gott weit weg von dir? Weißt du, wo du bist? Bist du auch entfremdet von Gott? Jona wollte Gott nicht gehorchen. Und er lief, soweit er konnte, nach Tarsus. Er dachte, er konnte von Gott weglaufen. Oh, wie dumm das war. Und ihr kennt das Ende der Geschichte. Petrus kniete vor Jesus und sagte: Herr, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch, in Lukas 5,8. Es ist das Herz, das sich von Gott entfernt. Wir müssen nicht denken, dass Gott weit weg ist. Gott lebt nicht nur im Universum, sondern erfüllt das Universum. 1. Könige 8, 27 sagt Salomo: Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Darum ist Gott dir nahe. Er ist dir näher, als du dir selbst bist. Doch ist der Sünder weit von Gott entfernt. Er ist nicht weit von Gott und doch ist er weit von ihm. Gott ist weit weg in seiner Heiligkeit von der Sünde und allem, was sündig ist. Die fleischlich sind, können Gott nicht gefallen, Römer 8,8. Gott und der Mensch sind anders von Natur auf. Und darum sind sie entfernt voneinander. Wie kann Gott und der Mensch, wie können sie je zusammenkommen? Diese Frage werden wir im Laufe der Zeit beantworten. Und indem wir uns mit den Fragen beschäftigen wie: Warum schuf Gott die Welt? Warum schuf Gott die Menschen? Warum diese Welt, in der wir leben? Und was ist herrliche Gnade. Wir wollen so versuchen, Gottes Seite in der Erlösung etwas klarer zu sehen. Jesaja 43, Verse 1, 6 und 7. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Vers 6, ich werde dem zum Norden sagen, gib her, und zum Süden halte nicht zurück, bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet, ja, gemacht habe. So spricht Gott zu den Menschen, die verloren sind. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott kommt dir entgegen in deiner Not. Warum wurde die Welt geschaffen? Die Antwort ruft durch die ganze Bibel. Gott schuf die Welt zu seiner Ehre. Vers 6 und 7. Ich werde zum Norden sagen, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring meine Söhne von ferne her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja, gemacht habe. Das ist, warum alle Dinge existieren, nämlich zur Ehre Gottes. Die Engel rufen in Jesaja 6, 3, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Die Erde ist voll. Millionen von Menschen, die seine Bilder reflektieren, auch heute, seinem Bild reflektieren, die zu Gott gehören. Und die Liebe Gottes, sie geht durch ihr Leben zu anderen Menschen und sagt, Gott ist herrlich. Bei Gott allein ist Rettung durch Jesus Christus. Kommt zu Jesus. Auch die Natur. Warum haben wir so eine schöne Welt, in der wir leben? Warum haben wir so ein großes Universum? Wir sind ja hier auf Erden. Warum das alles? Ich habe mal gehört, dass es mehr Sterne im Universum gibt als Wörter und Laute, die Menschen je von sich gegeben haben. Stellt euch das mal vor. Warum das alles? Die Bibel sagt uns ganz klar, im Psalm 19, 2 lesen wir, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Wenn Menschen fragen, warum so ein großes Universum, die Antwort ist, weil es hier nicht um uns geht, sondern um Gott und um seine Herrlichkeit. Wir sind dafür da, um ihn zu erkennen, ihn zu lieben und ihn zu verherrlichen. Das ganze Universum verherrlicht Gott. Und wenn wir es sehen, so sollen wir Gott dafür preisen, in seinen Eigenschaften, in seiner großen Macht und seiner Gottheit. Römer 1, 20 und 21 und 23. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, nämlich Gott, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und im Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. An der Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln und vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Das ist der Kern der Sünde des Menschen. Anstatt den Schöpfer zu ehren, anstatt ihm den Dank zu geben für die Größe und für die Nähe, die er uns bietet und dass er so groß ist und so gut zu uns, machen wir uns unsere eigenen Bilder und entfernen uns von Gott. Warum schuf Gott das Universum? Zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung schuf Gott es. Jesaja 42, Vers 8. Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Jesaja 48, 9-11. Wegen meines Namens halte ich meinen Zorn zurück und wegen meines Ruhmes bezähme ich mich dir zugute, um dich nicht auszurotten. Siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen. Ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. Um meinetwillen will ich es tun, denn wie würde mein Name entweiht werden? Und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Das ist, warum Gott die Welt und die Menschen geschaffen hat, damit er dadurch verherrlicht wird. Du und ich, wir wissen vieles nicht. Aber eine Sache über alles in der Welt, was geschaffen wurde, wissen wir. Wir wissen, stellt euch mal vor, wir wissen eine Sache über alles, was in der Welt geschaffen wurde. Wissen wir ganz genau, es ist da, damit Gott verherrlicht wird. Diese Erkenntnis sollte jeden Aspekt unseres Lebens prägen und verändern. Warum schuf Gott diese Welt? Warum schuf Gott nicht irgendeine Erde? Aber warum schuf er diese Erde? Mit der schlimmen Geschichte, die wir haben, tausende von Jahren mit Sünde und Elend. Eine Welt, in der Gott Israel auserwählte, dass durch sie der Messias, nämlich der Sohn Gottes, in die Welt kommen sollte, um uns zu erlösen. Wir waren ja von Natur aus verloren, entfernt und von Gott durch die Sünde, ohne je eine Möglichkeit zu haben, Gott nahe zu kommen. Warum wählte er diese Welt aus? Die kurze Antwort ist zum Lob der Herrlichkeit Gottes, die im Tode Jesu zu sehen ist. Etwas ausführlicher, indem, dass Gott diese Welt schuf, sie erhielt und vieles zuließ, damit die Gnade Gottes gezeigt würde im Tod und der Auferstehung Jesu Christi für Sünder. Damit diese erlösten Sünder dann Gott für alle Ewigkeit in der Freude Gottes preisen. Noch einmal ganz kurz, diese Welt existiert zur Verherrlichung der Gnade Gottes in dem Erlösungswerk Jesu Christi. Was sagt das Wort Gottes uns? Der Höhepunkt, in dem Gott die Herrlichkeit, seine Herrlichkeit zeigt, ist seine Gnade. Epheser 1, 5 bis 6. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Epheser 2, 7. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überschwänglich groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Das ist der Höhepunkt seiner Herrlichkeit, dass wir, die Erlösten, ihn für alle Ewigkeit, für diese Gnade preisen. die Herrlichkeit der Gnade ist das Gefäß seines Erbarmens. Ist an den Gefäßen seines Erbarmens, nämlich uns, als Höhepunkt seiner Herrlichkeit. Gott erwählte uns, bevor die Welt geschaffen war, zum Preis seiner herrlichen Gnade. Epheser 1, 4 und 6, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes, untadiges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Und das alles zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade, dass das alles dazu beitragen sollte, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Gnade war nicht Gottes Zusatzidee nach dem Sündenfall. Gott sagte nicht nach dem Sündenfall, ups, jetzt hat der Mensch gesündigt, sondern bevor die Welt geschaffen wurde, war Gnade schon in Gottes Plan, weil sie die Spitze des Berges der Herrlichkeit Gottes ist. Gott plante die Welt für die Herrlichkeit seiner Gnade. In der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes entschied Gott, dass sein Name am besten verherrlicht würde durch das Erlösungswerk seines Sohnes Jesus Christus. Diese herrliche Gnade Gottes sollte am Kreuz geschehen. Wir sehen, dass wir sehen es an den Namen, der auf dem Buch des Lebens stand, bevor die Welt geschaffen wurde. Bevor es je Menschen gab, die sündigen würden, plante Gott, dass sein Sohn für die Sünden geopfert würde. Offenbarung 13, Vers 8. Alle Bewohner der Erde werden das Tier anbeten. Alle außer denen, deren Namen seit der Erschaffung der Welt im Buch des Lebens eingetragen sind, im Buch des Lammes, das geopfert wurde. Der Name des Buches vor der Schöpfung war Buch des Lammes, das geopfert wurde. In anderer Übersetzung heißt es Buch des Lammes, das geschlachtet wurde. Der Plan war Herrlichkeit. Der Plan war Gnade. Der Plan war Christus. Der Plan war Tod für dich und für mich, damit wir in alle Ewigkeit nicht verloren sein, damit wir von Gott nicht mehr entfernt sind wegen unserer Sünden. So nahm Jesus meine und deine Schuld auf sich und bezahlte mit seinem Tod am Kreuz unsere Sünden, damit du und ich, wenn wir an ihn glauben, als unseren Erlöser, eine neue Natur bekommen, die wieder der Natur Gottes entspricht und für immer in Gottes herrlicher Nähe erfahren und diese herrliche Nähe erfahren in der Gnade durch Jesus Christus. Das ist warum Offenbarung 5, 9 uns zeigt, wir werden in alle Ewigkeit das Lied singen. Nun sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Wir werden für 1000 Sachen Gott danken, die Jesus so für uns erwiesen hat, wofür wir so dankbar sind. Aber wir werden, ich glaube, nichts Herrlicheres sagen können als, du warst geschlachtet und durch dein Blut hast du Millionen erlöst. Gott schuf alles und erlaubte die Weltgeschichte so zu verlaufen, damit die Gnade in Jesus Christus, in der Herrlichkeit Gottes zum vollen Ausdruck kommt. Wenn der allgegenwärtige Gott für dich noch weit weg ist, ruft Gott deinen Namen. David, Peter, Hans, Maria, Lydia, Andreas, wo bist du? Gott ruft deinen Namen. Nicht, weil er nicht weiß, wo du bist, sondern weil du in deiner Sünde nicht weißt, wo du bist. Komm zu Jesus, glaube ihm. Er hat am Kreuz das getan, was du nicht tun kannst. Er hat deine Sünden mit seinem Blut bezahlt. Er starb für dich und ist am dritten Tag auferstanden, als Zeichen, dass sein Erlösungswerk verbracht wurde. Und du wirst eine neue Natur bekommen, die wieder der Natur Gottes entspricht und für immer Gottes herrliche Nähe erfahren in der Gnade durch Jesus Christus. Gott ist allgegenwärtig, auch in deinem Leben. Erkennst du ihn? Lass uns nochmal zusammen aufstehen und Gott danken, dass er bei uns ist.